先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute zu einem besonderen Abend, während nachher jedenfalls ein Fußballspiel läuft, reden wir unter anderem jedenfalls über den Fußball mit dem Anthropologen, Philosophen, Sprach- und Praxisdenker Gunter Gebauer aus Berlin, den jetzt Alex kurz vorstellen wird, der für Bettina eingesprungen ist.
Genau. Gunter Gebauer ist 1944 geboren und am Timmendorfer Strand und studierte zwischen 63 und 69 Philosophie, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften sowie Sportwissenschaften und promovierte an der TU Berlin zur Sprachtheorie Wittgenstein zum Jahr 69. 75 habilitierte er im Bereich analytische Theorie des Verstehens und hat 78 einen Ruf an der FU Berlin erhalten als Professor für die Philosophie. Mitte der 80er gründete er das Zentrum für historische Anthropologie und erhielt unter anderem 95 auch einen Ruf an die für die allgemeine Philosophie an die Uni in Köln. Diesen lehnt er aber ab und ist seitdem als Professor für Philosophie auch an der FU Berlin tätig. Er hatte unter anderem Gastprofessoren in Paris, Straßburg und Hiroshima und hat auch viele Artikel neben seinen Büchern in der Zeit, in der FAZ veröffentlicht und unter anderem, was auch selten ist, ein Hörbuch zu Wittgenstein und ein Hörbuch zur Philosophie des Fußballs eröffnet. Und in seiner letzten Arbeit war eine Zusammenarbeit mit einem Professor für Entwicklungspsychologie, für biologische Psychologie und Musikpsychologie sowie Professor für Soziologie zum Thema Emotion, von der Emotion zur Sprache. Da werden wir dann später bestimmt auch nochmal dazu kommen. So, nach dieser kurzen Vorstellung, das Hauptthema heute ist ja Fußball und die erste Frage, die sich dazu eigentlich stellt, warum Fußball philosophisch betrachten?
Ich finde, dass Fußball eine spezielle Praxis ist, die zunächst einmal sehr einfach zu sein scheint, aber wenn man sie genauer betrachtet, eine Fülle von interessanten Aspekten hat, die sie meiner Ansicht nach sehr nahe an die Sprachtheorie von Wittgenstein heranführt. Das hört sich jetzt sehr überraschend an. Ich kann vielleicht, um die Überraschung ein bisschen zu dämpfen und dem Verdacht, dass ich hier Hochstapelei betreibe, vorbeugen, indem ich sage, dass Wittgenstein eine Theorie der Sprache entwickelt hat, die auf dem Konzept der Sprachspiele beruht. Und dieses Konzept Sprachspiel hat Wittgenstein gefunden, als er mit seinem Freund Malcolm an den Meadows in Cambridge vorbeigekommen ist, wo die jungen Studenten Fußball gespielt haben. Und er selber dann hinterher, nach dem, was Malcolm berichtet, sagte, jetzt hätte er einen Begriff, mit dem er gut arbeiten könnte, was seine Sprache auch sehr gut beschreibt, Sprachspiel. Und meine Arbeit besteht darin, also in den letzten Jahren, dass ich einerseits versucht habe, eine neue Interpretation von Wittgenstein zu geben. Ich habe mich jahrzehntelang mit Wittgenstein beschäftigt, habe darüber promoviert und habe immer wieder geschrieben. Und als ich in Hiroshima war, hatte ich sehr viel Zeit und konnte mir überlegen, was ich jetzt mit meinem Leben noch anfangen wollte. Und die Idee war, ich verbinde diese Wittgensteinsche Sprachphilosophie, die meiner Ansicht nach nicht gut interpretiert wurde in der angelsächsischen Welt. Also Wittgenstein wurde sozusagen zum englisch-amerikanischen Philosophen erklärt, zum analytischen Philosophen. Aber ich fand, trifft die Sache nicht. Ich wollte ihn eben anders interpretieren, nämlich einer, der ein paar Sachen gesehen hat, die die Philosophie bis dahin nicht in den Blick genommen hatte, nämlich sprechen, denken, handeln, konzipieren, beabsichtigen und so weiter, sind praktische Vorgänge. Und sie haben eine sehr starke körperliche Komponente. Und sie haben eine Komponente, die wiederum mit einer Art freiem Spiel verbunden ist. Wir spielen ja auch mit der Sprache. Wir haben ja keine ganz festgelegten Bedeutungen. Wir sind ja ständig dabei, in der Sprache auch Wörter zu verändern, zu anderen Wörtern zu erfinden, mit neuen Bedeutungen zu belegen oder alte Bedeutung etwas zu variieren. Man spricht ja nie völlig gleich. Und diese Variation, die man bei der Sprache hat, die Wittgenstein so erklärt hat, man kann das verstehen, weil wir den Gebrauch der Sprache verstehen können. Und wir gebrauchen Wörter in gewisser Hinsicht manchmal wie Dinge. Wir können Dinge auch auf völlig verschiedene Weise gebrauchen. Normalerweise tun wir es wenig, weil wir Routinen haben, die uns so festlegen. Aber es gibt ja Dinge, mit denen wir alles Mögliche dann auch veranstalten können. Und das tun wir ja auch dann gelegentlich. Und mit den Wörtern ist es auch so. Wir haben Routinewörter, die werden wir nicht groß verändern. Aber es gibt andere Wörter, mit denen wir rumspielen und die uns irgendwas sagen, die uns an irgendwas erinnern und die bestimmte Atmosphären ausdrücken können und Ähnliches. Also Poesie besteht ja daraus.
In dem Wort Spiel hören Sie zwei Dinge mit. Einmal das nach Regeln spielen, also Spielregeln.
Ja.
Aber dann eben auch das Spielen im Sinne von Ausweichen, Umgehen.
Ein Spiel haben, ja.
Genau. Und das Spiel ist deswegen für Sie so wichtig, weil es auf der einen Seite so etwas wie eine, sagen wir mal, kulturelle Praxis beschreibt, wie wir miteinander umgehen und gleichzeitig beschreiben kann, wie wir diese Praxis auch ändern oder wie sie sich verändert.
Ja, und das ist ganz richtig, was Sie sagen. Ich will noch einen Satz hinzufügen. Wir geben auch dieser Praxis Bedeutung. Mhm. Ja, wir handeln mit Wörtern, wir handeln mit Gegenständen und so weiter. Das machen wir einmal routiniert, das ist das nach Regeln. Mhm. Wir folgen also Regeln. Das haben hat die amerikanische und englische Interpretation von Wittgenstein in den Vordergrund gestellt, aber wir spielen eben auch damit.
Die Regeln sind gar nicht unbedingt immer explizite Regeln,
nie.
Sondern das sind verinnerlichte Regeln.
Das sind nie explizite Regeln.
Es sind nie explizite Regeln.
Also denken Sie mal ans Deutsche. Mhm. Wenn Sie sich manchmal fragen, welchen Fall muss ich hier nehmen, dann müssen Sie ab und zu mal ein paar Beispiele durchspielen, um zu sehen, ob es der Genitiv ist, der Dativ, der Akkusativ. Ja. Manchmal weiß man das gar nicht so ganz genau. Das kann schon passieren.
Ja? Okay, dann ist aber auch die Aufgabe der Philosophie, sich diesem Bereich des Unausgesprochenen zu nähern.
Ja, das macht dann eher die Linguistik, dass die Regeln angibt. Das kann sie ja machen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Ich finde, es ist viel wichtiger zu zeigen, wie man mit Wörtern spielt. Und jetzt kommt das, was ich noch hinzufügen wollte, wie man Bedeutung erzeugt.
Ja.
Mich interessiert immer die Schicht der Bedeutung auch. Mich interessiert Praxis. Das ist meine Seite als Sportwissenschaftler, ehemaliger Leistungssportler, der ich war und immer fasziniert war auch von Leistungssport.
Welche Sportart?
Leichtathletik. Ja. Keine interessanten Disziplinen, 100 Meter und Weitsprung und so weiter. Aber es hat mich immer fasziniert, so etwas zu machen. Und Fußball ist komplexer, das ist interessanter und ergiebiger, kommen wir ja noch drauf. Wir sind immer dabei, aus der Praxis dann auch tatsächlich über den Gebrauch der Dinge, die wir, unter der Wörter, die wir verwenden, Bedeutung zu generieren. Und das ist das, was mich interessiert. Wie entstehen Bedeutungen? Ich habe meine Habilschrift geschrieben über eine analytische Theorie des Verstehens. Dazu stehe ich heute noch, nur würde ich jetzt keine analytische Philosophie mehr verwenden. Die ist zu rigide, die ist zu scharf definiert, die will die Regeln genau aussprechen. Das finde ich gar nicht wichtig. Finde ich viel besser, dass man das Spiel, das man macht, um Bedeutung zu generieren. Dass man aus etwas, womit man rumhantiert, eine Bedeutung generiert. Denken Sie mal an Pantomime. Ja? Wenn Pantomime kommt und er bestimmte Bewegungen macht und bestimmte Mimiken und so weiter macht, dann sagt er nichts dazu, aber er erzeugt ständig irgendwelche Bedeutungen. Wir wissen auch genau, was ein Pantomime vorhat.
Und Bedeutung in diesem Sinne sind Dinge, die mehr als ein Mensch teilt. Also das ist das, womit wir uns auch verständigen. Wir beziehen uns auf gemeinsame Bedeutung.
Ja, das ist das ganz Wichtige bei Wittgenstein, dass er sagt, das ist eine gemeinschaftliche Praxis. Mhm. Und es muss eine gemeinschaftliche Praxis sein, weil wir erst mit anderen Personen zusammen einen regelhaften Gebrauch etablieren können.
Ja.
Wenn wir das alleine machen, dann wissen wir gar nicht, ob wir die Regel, die wir uns jetzt noch ausgedacht haben, ob wir die wirklich befolgen.
Ja. So, aber jetzt haben wir das große Paradox. Wir haben einen Sprachphilosophen vor uns, der über Bedeutung nachdenkt. Und wie verdammt nochmal kommen Sie jetzt auf den Fußball, wo gar nicht geredet wird?
Nein, ich sage ja schon, Pantomime gibt uns ja auch Bedeutung. Und es kommt darauf an, wie die Praxis organisiert ist. Ich meine, beim Fußball sind immerhin 22 Personen.
Ja.
Und wenn ein Ball irgendwo hingespielt wird, weiß jeder und vielleicht auch noch 45.000 Leipziger, die jetzt im Stadion, noch spielen sie nicht, sitzen, wissen, da ist der Werner, Timo Werner, freigespielt worden und jetzt hat er eine Chance, ein Tor zu schießen. Das sieht man sofort.
Ja. Ja,
man sieht, wie der Ball kommt, der Stürmer startet in den Raum und plötzlich hat er den Ball, jetzt weiß man, jetzt wird es brenzlig, jetzt gibt es vielleicht ein Tor.
Okay, das ist die Spektakelseite, die gehört auch dazu.
Die gehört natürlich dazu, das ist ja bei jedem Spiel so, das muss ja jetzt nicht unbedingt nur Spektakel sein, das würde ja bei
aber
jedem
jetzt,
kleinen Spiel auch so sein.
Dann frage ich nochmal andersrum, also das ist ja nicht nur ein Spiel ohne Worte, es ist ja auch ein Spiel ohne Hände. Also es hat doch was Atavistisches, ist das nicht auch Ihre Theorie?
Ja, aber das ist nicht atavistisch, Herr Schneider.
Okay.
Das ist innovativ. innovativ. Wir spielen ja normalerweise mit den Händen.
Ja, was sehr ist stark. Jetzt daran innovativ, sie wegzulassen?
Ja, natürlich.
Macht es härter.
Ja, das macht alles neu. Das ist ja das Problem.
Okay.
Ja? Also, ich fange nochmal so an, um die Verbindung zur Sprachtheorie herzustellen. Die Verbindung zur Sprachtheorie ist die, dass man über den Handgebrauch, wenn man jetzt die menschliche Evolution betrachtet, das hat mich immer sehr, sehr fasziniert, nach der Theorie von Leroy-Gourhan, französischer Theoretiker und auch Praktiker, ein Paläontologe und Mediziner, das ist wichtig, weil er Gehirnentwicklung mit betrachtet, die Freistellung der Hand in der menschlichen Evolution von der Fortbewegung hat die Möglichkeit gegeben, dass Menschen im Unterschied zu allen anderen Lebewesen einen freien Handgebrauch haben und dieses freie Spiel der Hände machen können. Ja, und aus diesem Handgebrauch, das ist die Theorie von Leroy-Gourhan, die hat er 1964 entwickelt, hat mehrere Bände dazu geschrieben, aber die ist dann interessanterweise, die Amerikaner kennen das nicht, weil es war französisch und ist nicht übersetzt worden, ist neu aufgelegt worden um 2000. Da kamen dann einige amerikanische Forscher auch auf den Gedanken, dass es ja interessant ist, dass die Hand freigestellt ist in der Evolution und dass durch einen freien Handgebrauch, der sich darin geäußert hat in der menschlichen Evolution, dass man mit den Händen bestimmte Schlagtechniken entwickelt hat und entsprechende Steine zugeschnitten hat, zugeschlagen hat. Daher kommen dann diese Feuersteine und die Schneiden und die Speerspitzen und alles. Es gibt ja unglaublich viele, also zahlenmäßig viele Funde in prähistorischen Städten, wo man sehen kann, dass an allen möglichen Orten, wo unsere Vorfahren gelebt haben, tatsächlich bestimmte Steine gesammelt wurden, eben Feuersteine, und die wurden auf eine bestimmte Weise behandelt. Und Leroy-Gourhan ist so weit gegangen, dass er die Schlachttechniken rekonstruiert hat. Das kann man nämlich, wenn man sieht, dass der Ausgangsstein so weitgehend eierförmig ist. Ja? Und jetzt wird er in die linke Hand genommen, dafür muss man den Stein ganz klar, ganz fest halten. Und dann wird ein anderer Stein in die rechte Hand genommen, muss auch wieder festhalten. Also muss zum Beispiel den Daumen, also die Amerikaner nennen das Grip, ja? Muss einen Griff haben, ganz festen Griff. Und dann haut man den Stein auf eine ganz bestimmte Stelle und dann zersplittert er in drei Teile und dann bearbeitet man diese drei Teile wieder weiter. Und das hat man aber an ganz vielen Stellen gefunden. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Zufallsfund, sondern wo prähistorische Menschen in der Steinzeit gelebt haben, findet man solche Steine. Das heißt also, man hat, unsere Vorfahren haben in der Zeit, das ist eine ganz lange Evolutionszeit, das ist etliche 10.000 Jahre, die Hand so verwendet, dass sie intentional, also mit einer bestimmten Absicht, gezielt, technisch, wie ein technisches Instrument, eingesetzt wurde und hat daraus wiederum Instrumente hergestellt. Das ist eine alte Theorie von Karl Marx übrigens. Der Mensch ist das Wesen, das seine Instrumente selbst herstellt. Kann man sagen, da ist auch im Gehirn was passiert, weil das hat man bei Tieren nicht gefunden, das hat man bei älteren Hominiden auch nicht gefunden, dass man solche intentionale, genau gezielte technische Verwendung des Körpers findet. Also man hat nichts, keine Artefakte gefunden. Ein bisschen bei den Neandertalern, aber das ist jetzt ein Sondergebiet, da will ich nicht drauf. Die sind ja auch ausgestorben, die müssen wir heute Abend nicht behandeln. Dass man vermuten kann, dass sich durch die Praxis das Gehirn vergrößert hat. Und man kann sogar relativ präzise sagen, wodurch sich das Gehirn vergrößert hat, nämlich durch die Vorderhirnwendung, die bei älteren Typen des Menschen noch nicht vorhanden waren. Da gibt es also, wenn man die Schädel nimmt, das sind natürlich auch natürlich Spekulationen. Das muss man immer vorsichtig sein dabei. Das ist jetzt kein absolutes Faktum, das kann ich jetzt nicht behaupten. Aber da kann man dann sehen, dass die älteren Schädel diese Abdrücke der Vorderhirnwendung noch nicht aufweisen. Tiere haben das auch nicht, also auch die Menschenaffen nicht. Und bei Menschen entwickeln sich diese drei Vorderhirnwindungen, die dann letzten Endes Sitz des Bewusstseins und ähnliches werden. Also das hat mich immer ungeheuer interessiert, in Beziehung rüber zur Gehirntheorie. Ja. Dass Praxis und Evolution Und was Leroy Gourand gesagt hat, von der Hand zum Wort, die Idee bei ihm, das ist der Titel seines Buches, ist, dass durch den intensiven, gezielten, technologischen Handgebrauch auch Sprache entsteht.
So, wird das jetzt nicht, das war sehr interessant, jetzt haben wir die Hand enorm aufgewertet. Mhm. Ja, wir verstehen jetzt vielleicht auch ein bisschen was vom Zentrum für historische Anthropologie, also wie weit die Geschichte da ausgreifen kann. Jetzt wird es doch immer paradoxer, was jetzt, oder es wird jetzt geradezu eine wunderbare Herausforderung zu beschreiben, was Fußball ist.
Ja.
Eine künstliche Veranstaltung, wo die Fortschritte der Menschheit zurückgenommen werden,
so
ganz
es.
Absichtlich.
Ja, und das fand ich eben so spannend, dass ich einfach mal irgendwann mir gesagt habe, na klar, Fußball ist das einzige Spiel, bei dem die Hand verboten ist. Dann hatte ich mich ja nun jahrelang mit dieser Handgebrauchsthese auseinandergesetzt und dachte, ja, das ist aber das Hauptinstrument für die Entwicklung der menschlichen Zivilisation und der Sprache. Und das ist im Fußball verboten. Das war eigentlich ein Ding. Ja, also das war sozusagen der Ausgangspunkt. Das liegt auf der Hand. Und jedem, dem ich das sage, das ist ja klar, natürlich. Aber ich habe noch nie dran gedacht.
Ja.
Was macht man mit so einer Sache? Da kann man sagen, ja, ist die größte Banalität. Okay, muss ich hinnehmen. Aber ich habe daraus Folgendes gemacht. Sie haben das ja schon angedeutet. Es wird im Fußball ganz wesentlicher, vielleicht sogar der entscheidende Schritt der menschlichen Evolution zurückgedreht. Nicht vollzogen bzw. rückgängig, also künstlich im Spiel rückgängig gemacht. Denn wenn wir überlegen, was wir alles mit der Hand machen, oder umgekehrt, wenn wir uns mit der Hand verletzen und die ist in Gips, was wir dann nicht mehr machen können, das ist ungeheuerlich. Also wir können nicht mehr schreiben, wir können nicht mehr zeichnen, wir können nicht mehr tasten, wir können nicht mehr fühlen, wir können keine Zärtlichkeitsgesten machen, wir können niemanden in die Arme nehmen und so weiter und so weiter. Ja, also es hängt unendlich viel mit dem Gebrauch der Hand und der Arme und so weiter zusammen. Das ist das Zentrum menschlicher Kultur. Und wenn wir gucken, die menschlichen Kulturtechniken malen, zeichnen, schreiben, Abdrücke nehmen, Umrisse zeichnen, Begrüßung, alles Mögliche. Das ist alles etwas, was aus dem Handgebrauch entsteht. Und beim Fußball wird es verboten.
Menschen, die den Gebrauch der Hand nicht mehr haben, aus irgendwelchen Gründen, die können zum Beispiel ihre Füße trainieren, so etwas wie Handfunktionen.
Das kann man übertragen, offenbar, ja.
Genau.
Ja.
Aber beim Fußball geht es ja nicht darum, sozusagen die Füße statt der Hände einzusetzen, sondern es ist, gehört das mit zur Faszination des Spieles, dass man eine besonders schwere Technik dann, den Ball zu bewegen?
Ja, natürlich. Es kommt ja auch noch dazu, dass Fußball mit einem ziemlich großen Ball gespielt wird, der auch noch unangenehm springt. Also jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, an Heranhopsen der Ball ist irgendwie ein feindliches Gerät. Ja, da kann man machen, was man will. Also denken Sie mal daran, wie viele Schüsse in einem Fußballspiel daneben gehen. Also ich glaube, von 100 Schüssen in einem Fußball, so viel werden da nicht geschossen, da sagen Sie, 50 Schüsse, 40 Schüsse in einem Fußballspiel geht einer rein. Ja? Und die anderen Bälle, die sind ganz gut, aber die sind nicht richtig getroffen, die gehen am Tor vorbei und so weiter. Also es ist unglaublich viel Ausschuss dabei. Das wird nicht so wahrgenommen, aber so ist es. Denken Sie mal an Handball oder Basketball. Im Handball ist es unangenehm und eigentlich eher selten, dass die Mannschaft, die angreift, kein Tor schießt. Dann hat die andere Mannschaft sofort einen Vorteil, weil sie nämlich dann angreifen kann. Dann steht es also 25 zu 26, 26 zu 27 und die gehen dann 31 zu 33 aus, wenn es etwa gleichwertige Mannschaften sind. Wenn es gleichwertige Mannschaften im Fußball sind, geht es entweder 0-0 aus, 1-1 und wenn es hochkommt, mal 2-2. Also das ist, daran kann man schon sehen, da gelingt nicht so viel. Also hier, das ist ein Spiel, in dem das Misslingen großgeschrieben wird, aber spielt natürlich nicht Fußball, damit das misslingt, sondern man macht den Körper künstlich primitiv. Und ich glaube, das ist der Rückgang, der bewusste und gesuchte Rückgang auf eine primitivere Stufe der menschlichen Evolution, die unglaublich viel Spaß bringt. Das ist ja auch, wenn man das mit der Kunstentwicklung parallelisiert, etwa parallel zu sehen mit der Entwicklung der modernen Kunst, wo man also auch die großen Errungenschaften der Tradition aufgibt, perspektivische Malerei, die ganze Farbenlehre, oder was weiß ich alles, Behandlung von Leinwänden, mhm. wo dann plötzlich ein Maler kommt, der dann einfach auf rohen Leinwänden, die nicht grundiert sind, Abdrücke, Rubbeleien oder sowas, wenn man Max Ernst denkt, Frontage unterbringen oder ähnliches, oder die auch das Figürliche aufgeben, die Raumkonstruktion aufgeben, die ganze Perspektive, nachdem sie Jahrhunderte gebraucht hat, bis sie extrem gut beherrscht wurde. Und um 1900 etwa, vielleicht ein bisschen vorher noch, 10, 20 Jahre vorher, bricht das alles zusammen. Und zwar von der Avantgarde, die das aufgibt und sich ranmacht und ganz andere Beziehungen herstellt, ganz anders malt und dieses Ganze, was vorher errungen wurde, zur Disposition stellt.
Gut, aber jetzt kann man den Fußball ja auch noch anders beschreiben. Das ist ein sehr, sehr sozusagen starker philosophischer Einstieg, das von der Spielform her zu beschreiben. Ich bin manchmal versucht, ich avanciere das mal einfach als einen persönlichen Eindruck, ich finde das faszinierend, Regel und Regelverstoß. Mhm. Es gibt starke Regeln und irgendwie scheint mir manchmal das Fußballspiel zu sein, weil es ja auch kleine Gesellschaften sind, zwei Elfergruppen, ja, dass es darum geht, nach Regeln zu gewinnen oder mit leichter sozusagen Übertretung der Regel zu gewinnen, was ja dann zu dem Foul führt. Ja? Und das Foul ist wie so eine moralische Strafe. Alle dürfen wir uns entrüsten, wenn jemand einen Foul begeht, weil dieser Mensch hat sich dann, das ist ja immer ein Mann dann beim Fußball, also beim Männerfußball, bei Frauen gibt es auch viele Fouls. Ja. Also dann, hat Fußball auch, also hat es eine moralische Bedeutung oder eine politische Bedeutung? Ist das so eine Mini-Gesellschaft, die sich ausexerziert? Kann man zum Beispiel auch verlieren lernen im Fußball? Sie haben ja selber gesagt, es geht so vieles schief.
Ja, man muss ja verlieren lernen. Das sieht man an den großen Mannschaften.
Das kann man aber mit anderen Spielen eigentlich auch.
Das kann man auch. Ja. Das ist eigentlich das, was man beim Sport als erstes lernt. Man geht ja nicht als Gewinner, als wenn man neu im Sport ist, als Gewinner vom Platz, sondern erstmal als Verlierer. Und das ist schon eine ganz wichtige Schule fürs Leben sozusagen. Man sieht auch, wo man steht. Ja, man wird dann vielleicht Fünfter. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man in Endlauf kommt oder ähnliches. Aber man ist eben nur Fünfter und freut sich ein bisschen, aber auch nicht zu sehr, weil man irgendwie vier Leute vor sich hat und so weiter. Also das ist jetzt nicht fußballspezifisch, aber fußballspezifisch ist stärker eben als in anderen Sportarten, Handball ein bisschen ähnlich wie Fußball. Es wird das Foul in Maßen zugelassen. Das hat es früher nicht so gegeben. Also ich will jetzt nicht sagen, früher waren die Leute alle fairer, das waren sie ganz bestimmt nicht, aber es war nicht so selbstverständlich und deswegen kann man auch an der Entwicklung des Foulspielens im Fußball auch ganz viel über die Gesellschaft entdecken. Also Foulspiel heißt ja, es ist verboten, den Gegner umzulegen. Ja? Jetzt, ich rede jetzt nicht von der Notbremse, sondern da gibt es eine rote Karte. Aber das ist zum Glück einigermaßen geregelt worden. Das lohnt sich nicht. Aber dass man den umschubst oder dass man von hinten den Ball versucht zu angeln und den Gegner dann irgendwie zu Fall bringt mit Absicht oder dass man Bein stehen lässt, wie man so schön sagt, dann fällt der andere drüber. Das ist ja sowas, was Kinder Beinhaken nennen. Das ist ja ein Gang und Gäbe im Fußball. Und das vor allen Dingen dann, wenn man unterlegen ist, wenn der Gegner möglicherweise an einem vorbeigeht, dann wird sowas gemacht. Und das bedeutet, es ist verboten und macht es trotzdem. Und man kriegt dafür eine gelbe Karte und der andere kriegt einen Freistoß. Das heißt, das ist manchmal ein relativ geringer Einsatz von dem Kapital, was man zur Verfügung hat. Also man nimmt dann die gelbe Karte, wenn man sonst noch keine gekriegt hat, in Kauf und auch den Freistoß in Kauf und vermasselt aber dem Gegner die schönste Chance. Und das ist eigentlich eine sehr ungute Entwicklung im Fußball, weil das heißt, ich spiele absichtlich faul, ich breche absichtlich eine Regel oder ein Gesetz. Das wäre wie wenn jemand einen Steuerbetrug macht. Ich mache das absichtlich dann, nehme an, das kommt nicht raus, aber wenn es rauskommt, dann zahle ich eben eine Strafe, aber die ist geringer als die Konsequenzen, die ich sonst hätte, wenn ich normal handeln würde. Also ist so eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Und normalerweise ist aber die Regel so zu verstehen, du darfst es nicht machen. Oder vielleicht noch schärfer, du sollst es nicht machen. Und diese moralische Bedeutung von Regeln ist vollkommen aufgegeben und stattdessen wird nur gesagt, naja, es ist nicht erlaubt, das ist wie Falschparken. Dann parke ich halt in der Mitte von der Straße und dann kriege ich eben 10 Euro Strafe, dann kommen die anderen nicht vorbei, aber das ist immer noch billiger, als wenn ich jetzt 10 Runden ums Opernhaus fahre und mein Platz geht verloren oder sowas. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die ihr Auto dann irgendwo hinstellen, an eine Straßenkreuzung, sehe ich immer wieder. Da zahlt man in Berlin in manchen Bezirken 10, 20 Euro. Wenn man ein Parkhaus bezahlen würde, hätte man für dieselbe Zeit etwa den gleichen Betrag und so hat man das Auto dann gleich da stehen, wo man es hinterher wieder abholen will. Das behindert den Verkehr, das ist eine grobe Unfairness gegenüber allen anderen, das ist eine Gemeinheit, das gehört sich nicht, etc. etc. Und das ist beim Fußball aber auch so. Und da kann man sagen, das ist relativ neu, ja, dass man diese Kosten-Nutzen-Rechnung einfach macht und dass die Trainer das teilweise verlangen von ihren Spielern. Dass sie sagen, das ist ein Depp, du hättest ihn noch legen können. Das hört man doch immer wieder. Das sagen auch Sportjournalisten. Die sagen, ja, warum haben sie den denn nicht gelegt? Warum lassen sie den an sich vorbeilaufen?
Dazu als erste Frage, es gibt aber nicht da genau die andere Perspektive des Fallenlassens, um halt genau diesen Freistoß zu bekommen. Und was ja genau der Verstoß ist, und es gibt ja da immer noch die dritte Instanz, also den Schiedsrichter, der da dann dazwischen geht. Aber eigentlich bezog ich meine Frage, die ich vorher im Kopf hatte, noch auf die Ausführungen vorher bezüglich der Kunst, weil ich glaube, bei Kunst ist es zwar ein bewusster Rückschritt, aber es ist auch eine Weiterentwicklung, weil es eben eine absichtliche Verdrängung dieses ist. Ja. Und Sie benutzen ja auch in der Poetik des Fußballs den Begriff die Verklärung des Gewöhnlichen von Danto, was ja genau diese Interpretierbarkeit von solchen Sachen wie die Brillo-Box ausdrückt, eben dass das Dinge, die sind, die eigentlich in der realen Welt existieren, aber eben eine Umdeutung erfüllen, also dadurch, dass sie von einem Künstler geschaffen oder in dem Fall sogar also bei Danto betitelt werden, also einen Titel erhalten. Also da ist die Frage, ist das denn schon eine Verklärung des Gewöhnlichen beim Fußball, beziehungsweise was ist denn das Gewöhnliche dann beim Fußball? Weil ich habe zwar diesen Schritt zurück, der in gewisser Weise ein Schritt nach vorne ist, weil ich halt ein neues Körperteil nutze, aber das Gewöhnliche dabei ist mir irgendwie nicht gegeben, was ich halt bei der Kunst sehe, wenn ich eine Brillo-Box nehme oder La Fontaine von Duchamp.
Ne, ich nutze ja nun keinen neuen Körperteil. Ich habe ja meine Füße schon, seit eh und je. Und die Füße sind was Gewöhnliches. Ja? Die Füße sind normalerweise, wenn wir jetzt mal von italienischen Schuhen und von High Heels und so weiter absehen, gibt es natürlich auch sehr kunstvolle und erotische Arrangements, aber normalerweise für Fußballer nicht so geeignet, ist es so, dass die Füße ja in der Tat unser Stand ist, das, was uns Stand gibt. Darauf achten wir aber ja sehr selten. Das tun natürlich Theaterwissenschaftler, das tun Theatertrainer und so weiter, wo die sagen, du musst dich auf deine beiden Füße stellen, du musst dein Gleichgewicht verteilen auf beide Füße und so weiter. Dann stehst du viel besser da und ja, dann hast du einen richtigen Stand. Aber das ist jetzt für Spezialisten, das ist ja nicht für den normalen Menschen so etwas. Das sind Leute, die auf der Bühne stehen, die das Stehen lernen ja neu, stehen neu erlernen müssen. Die Füße sind für uns ja etwas sehr, sehr Gewöhnliches. Es sei denn, wir kaufen neue Schuhe. Daran sieht man dann manchmal, daraus kann man auch was machen aus den Füßen. Füße haben natürlich auch ein hohes erotisches Potenzial. Man braucht nur mal Freud zu lesen über Füße und Erotismus. Da gehen einem ja auch die Augen über. Da ist auch sicher was dran an der Geschichte. Aber das spielt beim Fußball auch keine Rolle, sondern da wird der Fuß ja auch noch richtig gewöhnlich gemacht durch diese Fußballschuhe. Da sind Stollen drunter, die sind also ziemlich gemeingefährlich. Die sehen auch nicht schön aus. Die werden geschnürt oder festgebunden auf irgendeine Weise. Also das ist wirklich das Gewöhnlichste, was man sich vorstellen kann. Kein Mensch könnte mit diesen Stollenschuhen durch die Stadt wandern. Das geht gar nicht. Und dieses gewöhnliche Körperteil wird zu einer Kunstfertigkeit gebracht bei den sehr guten Spielern, die, wie ich finde, immer wieder faszinierend ist. Wenn jemand plötzlich aus dem Spiel heraus, wie im letzten Spiel Sonnabend in der Bundesliga passiert ist, aus, ich glaube, 43 Metern Entfernung, jemand plötzlich den Ball schießt in hohen Bogenlampe über den Torwart hinweg, gerade so über seine Fingerspitzen, weil der war ein bisschen zu weit rausgekommen, und der Ball geht ins Tor. Ich meine, das ist, ja, dann heißt das Tor des Monats. Das ist einfach ein ist einfach eine Delikatesse. Ja, also dieses krude Ballern mit dem Fuß wird so veredelt. Oder wenn jemand fein dribbeln kann. Oder wir hatten vorhin drüber gesprochen, Maradona, der gegen England ein Tor schießt, das beginnt damit, dass er sich den Ball in der eigenen Hälfte angelt und dann einfach in gerader Linie bis zum englischen Tor im Viertelfinale in Mexiko durchläuft, ohne von irgendeinem der anstürmenden englischen Spieler auch wirklich nur irritiert zu werden. Täuscht die alle an, dabei hat so einen merkwürdigen Lauf, der hat den Ball irgendwo zwischen den Füßen, den kann man gar nicht sehen. Hat ja sehr kurze Füße, sehr kurze Beine und dicke Beine und so, irgendwie sieht man den Ball gar nicht mehr. Der hat so einen merkwürdigen Hopserlauf und der zieht immer so mit so einem lang zurückgezogenen Bein, zieht er den Ball immer hinterm Körper her. Und da kam keiner ran. Die lagen dann alle im Gras. Dann kam Maradona von Torwart und hat den rechts an ihm vorbeigeschossen und ein Tor gemacht. Also das sieht dann jemand, wie kann man sowas können? Das ist unglaublich. Oder ein Kunstschuss, der aus 30 Metern Entfernung genau in den Winkel geht oder ähnliche Dinge. Oder Werner, der im Spiel gegen Frankreich dem französischen Torhüter den Ball durch die Beine schießt. Und zwar nicht einen scharfen Ball, sondern einen schönen, sanften, cooler Ball. Das tut ja besonders weh für einen Torwart. Das ist ja klar. Ja,
aber also gerade bei solchen Schüssen wie jetzt letzte Woche in der Bundesliga oder so, da ist ja immer ein Quäntchen Glück mit dabei. Also, ja. Das funktioniert ja. Also das kann ich nicht planen. Also ich kann diesen Schuss planen, da kommt ein Windhauch und schwupp ist der Ball an der Latte. Also, das
aber
ist ja.
Das gelingt eben manchmal.
Ja, aber dann ist es ja nur ein Zufall. Also das ist wie ein Würfelspiel am Ende dann.
Nein, ich würde umgekehrt sagen, es ist ein Zufall, wenn er nicht reingeht. Also der Spieler kann das und der würde es wahrscheinlich im Training auch x-mal schaffen. Aber im Spiel eben sehr selten, weil so viele Parameter reinkommen, die den Schuss verderben können. Aber Sie haben natürlich recht, der Zufall spielt im Fußball eine enorm große Rolle. Und das ist auch etwas, was man sehr leicht sehen kann. Eben, ich sagte ja schon, wenn Spiele 2-2 ausgehen, ist das schon ein ziemlich hohes Ergebnis. Das heißt natürlich, ganz viele Aktionen misslingen im Fußball. Ganz viele Schüsse gehen vorbei oder werden gehalten. Das ist anders eben als beim Handball oder beim Basketball, wo eine Mannschaft dann eben 130 Punkte mal locker macht, wo eigentlich auch jeder gute Wurf auch sitzt im Korb. Da gibt's ja nicht mal einen Torwart. Also insofern plumpst er dann einfach in den Korb hinein. Also ist der Zufallsanteil beim Fußball enorm hoch. Das kommt eben, wird dann deutlich erhöht dadurch, dass man eben mit dem Fuß spielt. Mit dem Fuß kann man nicht so präzise umgehen wie mit der Hand. Also man kann mit dem Fuß den Ball ja nicht besitzen. Sie können als Handballer den Ball, die Handballer haben ja riesen Pranken, in die Hand nehmen, das ist ein kleiner Ball, dann kommt keiner mehr ran. Dann macht diese, ich habe nicht so große Hände, ne? Also dann machen die Hände zu und dann ist der drin. Da kommt keiner ran. Jetzt hatten auch noch vorher Harz an den Händen, dass der so kleben blieb. Jetzt haben sie Bälle, glaube ich, jetzt nach der neuen Reglement, wo die Bälle klebrig sind. Na gut, also es kommt auch noch dazu, die kleben dann sozusagen in der Hand fest. Okay. Also da wird der Zufall einfach minimiert. Wenn ein Fußballer sein Mitspieler den Ball über 30 Meter zupasst, ist erstmal die Gefahr da, dass alle möglichen anderen Spieler der Gegner dazwischen kommen. Und die nächste Gefahr ist, dass der annehmende Spieler den Ball nicht richtig kriegt. Der braucht ja nur ein bisschen zu hoppeln. Ein Ball ist eben was sehr Unangenehmes, muss man einfach sagen. Manchmal ist das was sehr Schönes, wenn der das macht, was man gerne möchte. Aber das macht er eben in den seltensten Fällen. Fußballer sind ja immer dabei, sozusagen den Ball anzuflehen, dass er ihr Kompagnon wird. Die wollen, den haben oft auch ein Liebesverhältnis, vor allem südamerikanische Spieler zum Ball. Also brasilianische Spieler, muss man sagen, Brasilien ist Ball auch weiblichen Geschlechts, also a bola heißt das da und wird dann auch gerne mal von den Spielern geküsst und umarmt und neuerdings werden die auch unter das Trikot genommen. Das weiß ich nicht genau, was das nun soll.
Also jetzt kommen wir vielleicht auf dieses Phänomen Fußball und Gesellschaft.
Ja, gut.
Warum mögen Sie keinen Frauenfußball?
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Sie gucken keinen Frauenfußball?
Doch, ich gucke ab und zu mal.
Was ist der Unterschied zwischen Männer- und Frauenfußball?
Die Dynamik, die Kraft, die Robustheit, die Härte. Und kann man sagen, das interessiert einen nicht beim Fußball, aber mich interessiert das schon. Ich finde schon, da bin ich dann vielleicht doch irgendwie stehen geblieben, mental. Ich finde schon, dass Fußball sehr kraftvoll und sehr dynamisch und auch durchaus körperlich gespielt werden sollte. Den mache ich dann ganz gerne, den Ball. Ich finde auch eleganten Fußball sehr schön. Ich würde den auch immer bevorzugen. Es gibt natürlich die großen eleganten Spieler, die fantastisch spielen, also Özil zum Beispiel auch und jetzt in der Nationalmannschaft.
Also Sie sind auch nur ein Mann und Sie finden das Kriegerische am Fußball, da können Sie was verstehen.
Ich finde das ganz gut, dass das so ein Reservat ist.
Und das identifikatorische Moment, also Fußball wird in Mannschaften gespielt, hinter Mannschaften stehen Fanclubs und so. Mhm. Wie stehen Sie dazu?
Ja, das ist ja großartig für eine Mannschaft, wenn die einen guten Fanclub hat. Das sind ja nicht ein paar Leute, sondern es sind in den großen Stadien wie Dortmund oder sowas sind das 40.000 Leute in der Südkurve und wenn die losröhren oder noch schlimmer ist es ja in Liverpool, eine Tribüne, die heißt The Cop, wenn die losröhrt, dann ist der Teufel los. Ja? Also dann Klopp zum Beispiel, habe ich mir jetzt erzählen lassen von den letzten Spielen.
Der Trainer dort.
Der Trainer da, ursprünglich Dortmunder, hat beim Champions-League-Spiel gegen Dortmund gesehen, dass seine Mannschaft verlieren würde. Dortmund führte schon 3-1. Dann ist Klopp gegen seine eigene Mannschaft, eben alte Mannschaft, aufgesprungen und hat die Fans angefeuert, dass sie die Mannschaft anfeuern. Hm. Und dem ist es gelungen, ein Stadion mit 60.000 Leuten in Ekstase zu bringen. Dann haben die gerührt, also wirklich, das muss unglaublich gewesen sein. Liverpool hat 3-2 geschossen, hat dann 3-3 geschossen und dann gab es noch 2 Minuten zu spielen. Und dann haben sie natürlich in der letzten Spielsekunde das 4-3 reingedrückt und damit war Dortmund raus. Hm. Also das macht ungeheuer viel aus. Muss man das nicht mögen? Rührende Typen und das hat natürlich was Grobes, was Brutales, was auch was Unangenehmes, Unkulturelles, Unkultiviertes. Aber ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so schlecht. Wir leben in einer sehr zivilisierten Welt. Ich lebe selber ein kultiviertes und zivilisiertes Leben, kann ich sagen. Das besteht vor allen Dingen im Lesen und Schreiben und ähnlichen Dingen. Und wenn ich so ein Fußballspiel sehe, fühle ich mich wohl, ja, dass ich sowas mal sehe.
Ja. Das finde ich ja ganz verständlich, dass Sie jetzt auch nicht moralisch urteilen wollen. Das ist ja auch total langweilig, sich da abzusetzen. Mich interessiert auf der anderen Seite eher jetzt Ihr philosophischer Herangang. Also wir sind natürlich beim Fußball geblieben, weil das interessiert viele. Es macht auch sonst kaum ein Philosoph, dass er was Gescheites dazu sagt, dass er da überhaupt nachdenkt darüber, was da passiert. Aber bei Ihnen ist ja der Fußball jetzt nicht das Zentrum Ihrer ganzen philosophischen Überlegungen. Sie haben selber gesagt, Sie kommen von Wittgenstein her, von Bedeutungskonstitution, von Sprachgebrauch, ja, von Praxis her, vom Regelverständnis. Wo befindet sich denn Ihre Forschung jetzt? Sie haben gerade ein Buch gezeigt, es ist gerade eins erschienen, über Sprache und Emotionen.
Genau, ja.
Ist das ein neues Forschungsfeld und wie hängt das mit dem Fußball? Können wir das mal kurz entwickeln, sozusagen, wie das vom Fußball herkommt oder war der Fußball eine Episode?
Ja, der Fußball ist keine Episode. Es ist sozusagen eine Seitenlinie, aber eine wichtige für mich von Wittgenstein, weil ich zeigen wollte, dass im Fußball sozusagen eine Bedeutungskonstitution stattfindet, eine öffentliche, interaktive, vor Publikum mit aufgrund von körperlicher Aktion, aufgrund des Gebrauchs des Balles und der Füße und der Interaktion zwischen Menschen. Das ist jetzt sehr, sehr schlicht, diese Interaktion ist klar. Bedeutungen, die entstehen, sind auch sehr einfach, aber man kann an diesen einfachen Modellen, Wittgenstein hat diese einfachen Modelle auch immer geliebt in den philosophischen Untersuchungen.
Und Sie lieben sie auch. Sie sind auch sehr nah dran Sie wollen auch verstanden werden. Ja?
Ich will verstanden werden.
Ja, Sie haben eine, das muss man auch sagen, deswegen werden Sie auch gerne eingeladen zum Gespräch. Wir freuen uns auch, dass Sie hier sind, weil Sie wirklich versuchen, verständlich zu reden, die Philosophie sozusagen, will ich sagen, anzuwenden, aber in das Gespräch zu transportieren.
Ja, das ist der Wittgensteinsche Ansatz, der eben sagt, was man sagen kann, was man denken kann, kann man auch einfach sagen. Das ist aber schwer. Also daran arbeitet man natürlich sehr lange und wenn es mir gelingt, ab und zu bin ich natürlich sehr zufrieden.
Warum ist es schwer? Weil man schon Differenzierungen im Kopf hat, die man nicht mit ausdrücken kann?
Ja, es gibt Dinge, die sind einfach sehr schwer zu begreifen. Wir kommen dann gleich darauf, weil Sie mich jetzt angesprochen haben, nämlich das sogenannte Privatsprachen. Argument von Wittgenstein. Es ist sehr komplex. Es wird auch gar nicht oft richtig gut verstanden, wie ich finde. Es ist auch schwer zu erläutern, deswegen werde ich das jetzt auch nicht erläutern, weil es auf den ersten Blick auch sehr kontraintuitiv ist. Ich werde mal kurz sagen, was das ist. Aber es ist sehr lohnend, die Dinge mal auszuwickeln und dann miteinander zu sprechen und zu zeigen, wenn man genügend Zeit hat, die wir jetzt nicht ganz haben dafür, warum das eine enorm wichtige Einsicht ist, die Wittgenstein.
Dass es keine Privatsprache gibt.
Dass es keine Privatsprache gibt. Jetzt muss ich das erläutern.
Ja, das ist doch ganz einsichtig.
Ja, ja, ja.
Man kann sich nicht mit sich selber unterhalten.
Ja, da sagen ja wieder viele Leute, das tun sie dauernd. Also das ist ja nicht gemeint, dass man keine Selbstgespräche führen kann. Nein, der Punkt ist, und jetzt sind wir beim Übergang zu diesem Emotionsbuch, ja, dass Wittgenstein zeigt an guten Argumenten, aber da muss man ein bisschen Training haben in dem Ganzen, da bin ich ein bisschen vorsichtig jetzt. Aber ich sag mal, was er zeigt im Resümee. Dass man die Emotion, die man hat, die man nur für sich alleine hat, ohne sie mit anderen Menschen zu teilen, das, wo auch andere Menschen nicht dann eine Rückmeldung geben und so weiter. Und vor allen Dingen, wenn man das jetzt in der Evolution sieht mit Kindern, also Kinder, die dann ihre ersten Emotionen haben und noch keine Emotionswörter besitzen und so weiter, dass man das nicht alleine entwickeln kann. Also man kann unter Umständen mit zwei Leuten sich verständigen über Objekte. Man kann die umbenennen. Wir brauchen das nicht mehr Flasche zu nennen, sondern wir sagen, das ist jetzt ein Kürbis oder ähnliches und das ist eine Erbse. Das können wir vielleicht den ganzen Abend durchhalten, weil wir uns einig sind. Und wenn ich dann plötzlich sage, ich nehme mal meine Flasche, dann sagen sie, nein, Sie meinen den Kürbis und so. Ja? Also da wird man dann sofort korrigiert. Und das Korrigieren bedeutet, man korrigiert Regelabweichung. Sprache ist eben regulär. Die Umgangssprache ist sehr stark regelgeleitet, nicht 100%, habe ich eben schon gesagt. Aber wir merken das gar nicht, weil wir ja nun ständig korrigiert worden sind in der Umgangssprache. Unsere Benennungen sind von unseren Eltern und von unserer Umgebung und der Schule und dann immer wieder kontrolliert worden. Das merken wir auch nicht groß. Wir werden einfach eingeführt in die Sprache. Wir nennen
Sprache ist etwas, was in Gebrauch ist.
Was in Gebrauch ist, und man kann das bei Kindern sehr gut sehen, wie die allmählich die ersten Wörter lernen. Die lernen ganz langsam. Das dauert auch lange, bis ein Kind so die etwa begreift, worauf es sich bezieht. Die sagen dann zuerst zu allen Mama und dann zu allen Leuten Papa und so. Oder was weiß ich ja so. Oder das erste Wort soll angeblich Nein sein. Und also da ist es alles, ja, das sagt Leo Spitzer, Entwicklungspsychologe. Da ist ja vielleicht auch richtig. Also es gibt eine langsame Entwicklung der Sprachfähigkeit, der Bedeutungsfähigkeit von Kindern. Das dauert ja meistens bis anderthalb, zwei Jahre, bis die ersten Wörter da sind. Die werden auch noch nicht so gebraucht wie bei Erwachsenen, sondern mit viel zu weiten Rändern und nicht präzise und mit Abweichungen. Aber Kinder werden ja ständig dahin gebracht und die anderen Kinder sind da. Wir kennen diesen Korrekturmodus nicht, weil wir ihn nicht bemerken. Aber er ist da. Das kann man aus Beobachtung natürlich dann auch sehr gut sehen. Dafür braucht man eben Entwicklungspsychologen. Die Entwicklungspsychologie hat das systematisch und jetzt seit Jahrzehnten, seitdem es die Videomöglichkeiten gibt, mit Videofilmen auch aufgezeichnet.
Also Sprache ist sozusagen etwas, was sich konstituiert zwischen Menschen, nicht alleine.
Richtig.
Es braucht ein mindestens dialogisches Verhältnis.
Ja.
Und wenn ich über Gefühle, über meine eigenen Gefühle reden möchte, wenn ich ihnen Ausdruck verleihen möchte, dann ist dieses dialogische Moment irgendwie Voraussetzung dessen, dass ich das überhaupt kann.
Ja, also nehmen wir mal an, ein ganz kleines Kind ist traurig, aber es kennt das Wort Trauer, traurig sein und so weiter noch nicht, das ist ja das Normale. Woran zeigt sich das, dass das Kind traurig ist, dass noch dieses Wort gar nicht sagen kann? Sagt dann vielleicht, was ist mit dir los und so weiter. Ja. Das kann Kind nicht sagen, kann jetzt nicht sagen, lass mich in Ruhe, ich bin gerade mal traurig oder so, das geht eben nicht. Aber das Kind hat einen schlaffen Tonus, also ist nicht sehr gespannt, ist eine Mimik, an der man erkennen kann, dass da irgendwie ein trauriges Ereignis passiert sein muss, eine Niedergeschlagenheit, eine Lustlosigkeit, Appetitlosigkeit, was weiß ich. Da kommen ja bei Traurigkeit eine ganze Menge dazu, sodass man sagen kann, das gehört aber alles auch mit zum Traurigsein. Das ist der Ansatz. Also Emotion ist ja nicht nur irgendetwas, was ich jetzt in mir selber wahrnehme, wo ich in mich reingucke, als ob ich da irgendwie eine Kommode in mir sehe oder sowas und da steht drauf Trauer. Das ist ja nicht so, sondern es ist ein allgemeiner Zustand, der sich körperlich niederschlägt, der auch insofern für andere Menschen einsichtig ist. Und jetzt kommt in der neuen Arbeit dazu, Es bleibt bei der Praxis, es bleibt bei dem Gebrauch, also alles das, was auch beim Fußball und im Wittgensteinbuch eine Rolle gespielt hat, das kommt jetzt hinzu. Dass es eben ein dialogisches Verhältnis gibt, es ist ein Du da. Also die analytische Philosophie arbeitet in diesen Fällen immer mit Ich und Er. Also ich, subjektive Perspektive, Er, objektive Perspektive. Und da sage ich, das ist ja viel zu eingeschränkt. Das Erste ist ja, auch das ist wieder keine Überraschung, dass dem Ich ein Du gegenübersteht und dass Ich und Du in einem dialogischen Verhältnis sind. Das bedeutet, dass die Positionen in diesem Dialog austauschbar sind. Beispiel bei ganz kleinen Kindern. Ganz kleine Kinder, ab 3 Monaten, 4, 5 Monaten und so weiter, lächeln. Die haben meistens das Lächeln, das ein angeborenes Lächelreflex von Kindern sind. Die ganz kleinen Babys lächeln ja alle irgendwie. Aber das ist noch kein Lächeln in unserem Sinne. Das ist so mehr oder weniger so ein Lächelreflex. Aber die Mutter hält das natürlich für ein Lächeln. Die lächelt dann zurück. Und dann ist es so, dass das Kind quasi über die Mutter, die meint, sie imitiert das Kind, die Mutter wiederum imitiert und sozusagen irgendwie das Lächeln allmählich auch erlernt. Das ist deswegen keine Banalität, weil es Kulturen gibt, in denen nicht gelächelt wird. Da haben wir natürlich auch in unserem Buch darauf hingewiesen, dass es Kulturen gibt, in denen diese Mimik und das Zurücklächeln und so weiter der Mutter nicht existiert, weil die Mutter gar nicht in das Gesicht des Kindes reinguckt. Ja? Das sind afrikanische Kulturen, hat Holidinski eine ganze Reihe von Untersuchungen gemacht. Wenn die Kinder vor allen Dingen an der Brust getragen. Ja, die werden nicht dialogisch sozusagen vor die Eltern gehalten oder liegen dann nicht und man guckt die an und dialogisiert dann über Mimik und ähnliches, sondern die hängen dauernd hier rum. Und dann, das ist ja auf der anderen Seite auch der Körperkontakt, das ist natürlich wieder sehr gut natürlich, für Selbstvertrauen, für Urvertrauen und ähnliches, also alles perfekt. Aber es gibt diesen lebendigen Austausch der Emotionen nicht. Und die Kinder sind, die können natürlich dann irgendwann lächeln, die bleiben ja nicht ewig an der Brust hängen. Irgendwann werden die auch mal runtergenommen, dann gibt es dann, da fängt so etwas natürlich an, aber lange Zeit werden die Kinder nicht in dieses dialogische Verhältnis reingebracht, wie es bei uns der Fall ist. Nicht? Und ja, gut.
Genau zu dem Verhältnis, aber für Emotionen, also ich sehe jetzt die Differenz nicht zu jeglichem anderen Begriff, weil schlussendlich lerne ich jeglichen Begriff über das Verhalten oder die Benennung von meinen Eltern. Bei der Emotion ist der einzige Unterschied, ich sehe im Gesichtsausdruck, oder die Eltern sehen im Gesichtsausdruck des Kindes was und benennen das dann, aber das könnte ja auch schlussendlich ein Gegenstand sein. Also wo ist da die Differenz?
Die Differenz ist, dass man eine Emotion nicht sehen kann. Man kann die Folgen einer Emotion oder Teile einer Emotion, Komponenten einer Emotion sehen. Wenn ich sage, ich nehme mir mal vor, meinem kleinen Kind heute beizubringen, was eine Flasche ist, dann habe ich eine Flasche, die kann ich anfassen, dann kann das Kind die Flasche anfassen, dann kann man sie mal rollen und was, man kann alles Mögliche machen, man kann sie gebrauchen und dann haben wir einen objektiven Gegenstand, der vor uns ist, den man zwischen uns verwenden kann, den man in die Hand nehmen kann, dessen Materialität man erkennt, der sich nicht plötzlich verändert, wie ein Gesichtsausdruck. Es ist etwas da, was außerhalb der Person ist. Eine Emotion ist teilweise innerhalb einer Person und teilweise auch im körperlichen Verhalten.
Ja, aber das körperliche Verhalten ist doch Ursache für die Begriffsgebung dessen. Also, weil die Begriffsgebung, der Begriff ist ja schon kulturhistorisch gegeben, der entsteht ja nicht in dem Moment, in dem das Kind geboren wird und die Mutter jetzt sagt, du bist traurig, sondern der Begriff ist ja schon da. Das heißt also, dieser Begriff existiert aufgrund dessen, was die Person als äußerliches Verhalten erkennen und es ist, also deswegen verstehe ich jetzt den Unterschied nicht. Also da ich dort ja genau dasselbe wiedererkennen habe, wie bei einer Flasche in der Reaktion meiner Mutter, beziehungsweise in der Reaktion des Spiegelbildes sogar, und mir die dritte, also die, beziehungsweise die zweite Person halt den Begriff dafür gibt, den ich dann benutze innerhalb meines Kulturkreises, innerhalb meines Sprachkreises. Wo ist denn da, also ich sehe halt nicht wirklich die Differenz, also ich weiß halt, gut, ich habe etwas Innerliches dabei, das sich bei mir in meinem Spiegelbild meinetwegen mit Tränen oder mit einem schlaffen Gesicht äußert. Das hat meine Mutter, wo sie das bei mir gesehen hat, so bezeichnet. Deswegen habe ich jetzt diesen Begriff dafür. Aber dasselbe habe ich mit einer Platte oder mit einer Flasche, wo ich halt, das halt nicht mein Spiegelbild ist, aber wo ich halt genau dasselbe habe. Ich weiß, das hat die und die Form, das ist in dem und dem Material und deswegen wird das so genannt.
Aber Sie haben ja selbst die ganzen Unterschiede eben schon benannt. Mit dem sich fühlen, mit den körperlichen Symptomen, mit dem schwierigeren Erkennen. Aber der Ansatzpunkt, ich kann das noch viel einfacher beantworten. Der Ansatzpunkt ist ja bei uns, dass wir uns fragen, wie lernen Kinder das? Dass man die Bezeichnung von Objekten lernt, ist kein großes Problem. Das Objekt steht vor einem, das Objekt besteht darin. Ist für Kinder gar nicht so ganz einfach, dass wenn man sagt, das ist eine Flasche, dass es begreift, dass diese Flasche gemeint ist und nicht der Inhalt und nicht die Form und so weiter. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt viele Möglichkeiten, Wittgenstein diskutiert das alles, dass man gar nicht genau weiß, was denotiert wird. Ja, das muss man erst rausgehen. Sie müssen immer daran denken, Kinder wissen das alles noch nicht. Die wissen nicht, dass es sozusagen einen abstrakten Gegenstand auch gibt oder einen ganz definierten Gegenstand, der nur aus dieser Flasche besteht. Die haben ja einen großen, weiten Kontext und da muss man erstmal aus diesem großen Kontext das rausschneiden, was man meint. Da kann man aber jetzt nicht sagen, nein, ich meine dieses. Das verstehen Sie ja nicht. Gut, also da gibt es auch Probleme. Aber bei Emotionen ist es ja so, dass das Kind überhaupt begreifen muss, mit mir ist was los. Ich fühle irgendwas Komisches. Das ist nicht normal. Das wird ein Kind feststellen können, dass man sich hier anders fühlt. Und es braucht jetzt zunächst einmal einen Begriff dafür und es braucht einen Gebrauch dieses Begriffs. Also wenn die Eltern sagen, du bist ja traurig oder so, oder bist du traurig, dann müssen sie jetzt lernen, den Gebrauch von traurig. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich lerne, Gebrauch von Flasche. Wenn traurig heißt, mir geht's nicht gut, ich habe keinen Appetit und so weiter und so weiter. Ne? Also das ist ein viel komplexerer Lernweg. Und jetzt das Zweite, die Mutter oder der Vater müssen in der dialogischen Beziehung begreifen, was mit dem Kind los ist. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Wenn Sie ein kleines Kind vor sich haben, ist es gar nicht so, es kann ja Bauchschmerzen haben, es kann Hunger haben, es kann sich einfach nicht gut fühlen oder was weiß ich, aber dass es traurig ist, ist ein sehr spezifisches Merkmal. Das sieht man ja nicht. Steht ja nicht drauf, traurig oder so.
Aber das, wenn ich das richtig verstehe, läuft die Philosophie darauf hinaus, so wie Sie denken, auch wirklich zum Beispiel kulturelle, soziale Unterschiede zuzulassen.
Natürlich.
Also weil das ist zwar eine Sprache, aber es sind dann verschiedene Sprachspiele. Es gibt unterschiedliche Konventionen, wie ich Dinge benenne, wie ich auch, wie offen ich mit meinen Gefühlen umgehe. Also das kennen wir ja auch als Unterschiede in den Nationalkulturen.
Natürlich.
Ja, also Engländer sind vielleicht zurückhaltender als Italiener zum Beispiel oder wir. Das möchten Sie alles mit erklären, wenn Sie diesen Ursprung
das
erklären,
muss
oder?
Alles mit in, hineingebracht
also
werden.
Sie, ja, ich finde das, also für mich, ich glaube das jetzt zu verstehen, ja, dass Sie sozusagen Regelbildungsprozesse so verstehen wollen oder können in Ihren Analysen, auch interdisziplinär, das ist ja für Sie auch ganz wichtig, sodass man auch die Abweichung davon, die Variationsvielfalt danach erklären kann.
Ja, es ist ja nicht unbedingt eine Abweichung und Variationsvielfalt, das wird es aus unserer Sicht sein, aber wenn wir sagen, das entsteht alles aus einem gemeinsamen Gebrauch von ich und du, erste Person, zweite Person. Zweite Person ist, das ist das Entscheidende bei der zweiten Person, die ist Mitspieler. Ja, die dritte Person ist kein Mitspieler, die dritte Person ist Beobachter. Das ist meiner Ansicht nach, da greift die analytische Philosophie viel zu kurz. Da wird immer gesagt, die dritte Person beobachtet das alles von außen. Ja, aber im Lernprozess ist es so, dass die Person, das kleine Kind, Eltern hat, die begreifen, die mit dem Kind zusammen sind und die, jetzt kommt der entscheidende Begriff, die Empathie haben für das Kind. Und das können wir bei den meisten Eltern einfach voraussetzen. Erstmal kennen sie das, wissen, wie das ist, wenn man traurig ist, wenn man Schmerzen hat und so weiter. Oder wenn man fröhlich ist und ähnliches. Aber sie haben eben obendrein noch Empathie. Und das ist etwas, was eine ganz wichtige Angelegenheit ist für das Verständnis, was mit dem Kind los ist.
Ich wollte nur mal sagen, der Anpfiff im Stadium ist erfolgt und wir geben jetzt auch gleich das Mikrofon an Sie weiter, wenn Sie Fragen oder Bemerkungen haben.
Vielleicht darf ich noch ein Wort sagen, um das abzuschließen. Also ich habe dieses letzte Buch zusammengeschrieben, geschrieben mit drei Kollegen, einem Entwicklungspsychologen, der auch genau die ganzen Untersuchungen kennt, internationale Untersuchungen, ist eine riesenhafte Fülle, über die Sprachentwicklung von dem Vokabular über Inneres bei Kindern. Ne? Wo auch dann die Rolle der Empathie deutlich wird, dass man das gut versteht, was los ist mit dem Kind und so weiter. Und die Rolle der Eltern, die dann sagen, aha, du hast das und das. Dann kommt noch der hinzu, dass man bei diesen ganzen Sachen wahrscheinlich annehmen kann, dass die Eltern, also dass diejenigen, die mit dem Kind zusammen sind, über Spiegelneuronen verfügen, dass sich also das Verhalten des Kindes auf dem, also zum Beispiel das, der Gesichtsausdruck des Kindes im elterlichen Gesichtsausdruck spiegelt. Sodass das Kind sozusagen die Emotionen, den Emotionsausdruck, den es selber zeigt, über die Eltern zurückgespiegelt erhält. Und das ist eine Sache, die ist relativ neu, dieser Zusammenhang Empathie, Spiegelung, Verhaltensschemata, gemeinsamer Gebrauch, Mitfühlen von Emotionen des Kindes und ähnliches. Und daraus, denken wir, entsteht das. Und wir haben dazu noch einen Gehirnbiologen aus unserem, wir hatten ein Exzellenzcluster Languages of Emotion etliche Jahre an der FU. Und daher habe ich diese Leute auch kennengelernt und auch den Zugang zu diesen Forschungen bekommen. Und ein vorzüglicher Mann, der auch uns gezeigt hat, dass viele von den Dingen, die wir angenommen haben, die da passieren, also zum Beispiel, dass man nicht direkt Emotionen beobachten und benennen kann, auch in seinen Forschungen hat zeigen können, es gibt zum Beispiel keine direkte Verbindung zwischen den emotionalen Zentren des Gehirns und dem Sprachzentrum. Also da haben wir nun schon mal einen ziemlich klaren Hinweis darauf, dass das, was Wittgenstein sich da ausdenkt und was wir daraus interpretieren, ja nicht unbedingt falsch sein muss. Ich würde sagen, das ist, kann man nicht als Beweis betrachten. Man kann ja nicht, man weiß ja beim Gehirn eigentlich nur mit diesem fMRT Resonanz, also funktionelle Resonanztomographie, weiß man ja nicht genau, was da inhaltlich passiert, sondern weiß nur, dass es Verbindungen gibt und Durchblutungen und Aktivitäten und ähnliche Dinge. Aber die erlauben eben inzwischen schon sehr, sehr gute und Rückschlüsse, sodass man sagen kann, hier haben wir schon mal einen Hinweis darauf. Und dann kommt das Soziologische noch dazu, durch einen vierten, und da haben wir eigentlich die vier Aspekte zusammengebunden.
Dankeschön. Also, guten Abend. Meine Frage wäre ziemlich kurz. Also, was wäre Metaphor in Fußball? Ein Metaphor, also nicht nur eindeutige, nicht nur eine Bedeutung von der Sprache, sondern metaphorische Bedeutung von der Sprache. Gibt es sowas im Fußball? Dankeschön.
Ja, im Fußball wird ja nun, jedenfalls in Fußballberichterstattung, ständig metaphorisch gesprochen. Das ist ja immer so ein Hilfsmittel, eine Metapher, wenn man nicht gerade ein großer Dichter ist, natürlich, das ist kein Hilfsmittel, um Dinge zu beschreiben, die man nicht begreifen kann, die man nicht direkt rational begreifen kann. Und beim Fußball gibt es eben doch viele Dinge, die man nicht rational begreifen kann, weil es eben Aktionen gibt, die nicht unbedingt immer schief gehen. Wir haben jetzt das Misslingen ja so stark in den Vordergrund gestellt. Es gibt beim Fußball eben eine ganze Reihe von Aktionen, die auch auf eine unglaublich spektakuläre Weise gelingen. Und um das auszudrücken, wird er gerne eine Metapher verwendet. Die Einmaligkeit, das Geniale, das noch nie Dagewesene. Und es wird immer in der Metaphorik darauf abgezielt, dass es so etwas wie ein himmlisches Fähigkeit ist. Also immer etwas Transzendentes. Ja? Also wird sehr viel christliches Vokabular verwendet. Sehr viel, sehr häufig das Wort Wunder. Das Wort Transzendenz sagen die nicht, die Fußballreporter, aber sowas Ähnliches meinen sie natürlich. Also Dinge, die den Horizont des Verständnisses übersteigen. Und das ist es ja auch, was man manchmal sehen kann, wo man sich danach einem Spiel sagt, das ist ja nicht zu fassen, was ich eben gesehen habe. Ja? Wenn dann noch in der Nachspielzeit die entscheidenden zwei Tore fallen. Und was für Tore? Oder wo plötzlich alles gelingt oder Ähnliches. Und dieses Gelingen wird ja häufig dann eingekleidet in traditionelle theologische Metaphern, wo man denkt, das ist der göttliche Funken oder ähnliche Dinge. Das ist klar, es ist übertrieben, aber es bedeutet, wir verstehen es nicht, dass so etwas gelingen kann. Also das wäre jetzt ein Beispiel dafür.
Hallo, Ich habe hier keinen Empfang in dem Raum, habe ich festgestellt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Fußball die einzige Sportart ist, die man mit den Füßen spielt. Und Sie haben sich wahrscheinlich da noch mehr mit befasst. Ist es wirklich Fußball, weil das vorhin so viel ist, wirklich die einzige Sportart?
Die man nur mit den Füßen spielt.
Ausschließlich mit den Füßen.
Ja, es gibt American Football, aber da dürfen Sie die Hände verwenden.
Ja.
Und es gibt...
Langlauf ist mir noch eingefallen als Sportart, das Laufen.
Ja, aber es ist kein. Ich meine natürlich eine Ballsportart.
Als Ballsportart, ja.
Das muss man dazu sagen, sonst wird ja viel mit den Füßen gemacht im Sport. 100 Meter wird auch mit den Füßen gelaufen. Also, das ist jetzt nicht der Punkt. Gott weiß nicht viel.
Okay, aber meine Ausgangsfrage beläuft sich jetzt eigentlich auf meine zweite Frage und das ist dann die Fankultur. Und da habe ich jetzt rausgenommen aus dem Gespräch, dass es vor allem. Begründe ich jetzt so für mich, das Primitive ist, das eventuell die Masse ausmacht, diese Fanmasse, die sich für Fußball begeistern lässt. Und dann ist mir halt, ja, habe ich gerade die Parallele zum Beispiel laufen, aber stimmt, das ist ja kein Ballsport, dass da halt ja nicht so eine Fankultur ist. Aber ist das so mitunter der Grund, das Primitive beim Fußball, dieses Zurück zum Primitiven, weil nur die Füße genutzt werden?
Ja, es sind ja nicht nur die Füße, es ist vor allen Dingen Handverbot. Also man darf ja auch mit der Brust stoppen und mit den Beinen, den Knien und es gibt ja auch Tore, die mit dem Hinterteil erzielt werden, Kopfballtore, genau. Also es ist der Verbot des sozusagen der schöpferischen Instrumente, der kulturellen Instrumente des Menschen. Das ist der Punkt. Und ich habe das versucht, ja, das Primitive mit dem Vergleich mit der Kunst, das haben wir nicht sehr weit ausgeführt, aber das kann man sich vielleicht jetzt ganz gut denken, aufzuwerten. Das Primitive ist etwas, was eben um 1900 in der Musik, in der Malerei, in der Literatur und so weiter aufgewertet wird, weil man zurückgehen will auf das, was eigentlich diese Kunst ausmacht. Was macht Malerei aus? Ja, nicht, dass sie den Raum antäuscht, dass sie Illusionen erzeugt. Das war eine Zeit lang, also hunderte von Jahren, war diese Illusionsmalerei das gekonnteste und beste, was man sich vorstellen kann. Ist ja auch immer wieder eindrucksvoll. Bis Maler dahin gekommen sind, also da war auch die Entwicklung so weit gegangen, dass da eigentlich nicht mehr viel Neues kommen konnte, dass man jetzt zurück will zur Fläche, also nicht mehr den Raum. Und zwar die Fläche des Bildes und der Leinwand und das Flächige jetzt für sich neu entdeckt. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass damals die japanische Druckgrafik in Europa angekommen war. Japan war lange Zeit abgeschlossenes Land und dann hat man gesehen, Japaner haben eben ganz andere Techniken, Bilder zu machen. Die sind aber sehr, sehr schön und sind sehr eindrucksvoll und dann ist es eine vollkommen andere Bildkomposition, wenn man keine Räume mehr malt, sondern nur Flächen. Und wenn man dann auch noch das Figürliche aufgibt, dann hat man sowieso erst nur noch mit der Ebene zu tun und dann geht es auch nicht mehr um Gestalten, sondern es geht um andere Dinge, vielleicht um reine Farbe beispielsweise und ähnliches. Und dann kann man sagen, dieses Primitivmachen der Malerei, um die mal zu nehmen, oder nehmen Sie das Tonale und Atonale in der Musik, bedeutet, wir Maler waren auf der Suche nach einem neuen Sehen oder ein neues Hören in der Musik. Und wir haben das auch in der Literatur. Also ein Primitivmachen, um die ästhetischen Werte, also das Sinnliche des Hörens und Sehens und so weiter.
Ein einfaches Verständnis eventuell dann auch für die Masse, weil die das...
Ja, das ist eben das große Problem dieser Avantgarden, dass die Masse nicht mitgekommen ist. Das liegt natürlich auch daran, dass keine Vermittler da waren, die klar gemacht haben, was diese, zum Beispiel der Kubismus dann wollte. Also das ging, war eine Entwicklung, die aufgenommen wurde von den feinsten Geistern der Zeit, die das begriffen haben, was da passierte in der Malerei. Aber von der Masse wurde das teilweise bis heute ja nicht richtig aufgenommen. Also das ist das Problem, dass man dieses Primitivmachen, dieses Sinnlichmachen, dieses Zurückgehen auf eine einfache Praxis, auf das Hören, auf das Sehen und die Grundwerte davon und so weiter, dass man das sozusagen eine großen Menge von Rezipienten nicht ohne weiteres klar gemacht hat. Das ist auch sehr schwer, muss man sagen. Aber denken Sie mal zum Beispiel, ich habe das in einem Vortrag mal gemacht, mit der Küche. Denken Sie mal an Carpaccio und Sashimi zum Beispiel. Ja, das ist roh. Und das wird irgendwie ein bisschen zubereitet, vielleicht ein bisschen Olivenöl bei Carpaccio und ein paar Kapern drauf oder sowas. Bei Sashimi haben sie nichts, da haben sie nur das rohe Fischfleisch. Das muss aber dann mit größter Sorgfalt ausgewählt werden und es muss genau von großen Kennern geschnitten werden. Das ist nicht etwas, was einfach ist. Und dann schmeckt es aber unglaublich gut und man hat sozusagen die Rückkehr auf sehr, sehr einfache Geschmäcker, die man vorher nie gehabt hat, wenn man Fisch brät oder ähnliches. Als Beispiel. Ich habe mal den Vortrag gehalten vor im Museumscafé in Bonn. Das waren vor allen Dingen pensionierte Ministerialbeamte mit ihren Gattinnen, die dazugehört haben. Sie haben sich für Fußball nun gar nicht interessiert. Es war die völlig falsche Wahl da als Ortes. Aber als ich mich umgedreht habe und das gerade erzählt hatte, standen hinter mir, hinter dem Tresen, die drei Köche mit ihren Messern in der Hand und strahlten mich an und haben gesagt, sie haben alles verstanden. Drei Italiener waren das. Die fanden das super, was ich gesagt habe. Gut, okay. Also die wussten, was ich meine.
Ich glaube, da ist noch eine Frage.
Ja, also ich habe so ein paar Impulse zu dem, was Sie über Sport und allgemein gesagt haben, die ich nur behelfsmäßig in eine Frage formulieren kann. Und zwar, haben Sie sich mal mit Rugby beschäftigt? Mhm. Weil wir haben ganz vieles von dem, finde ich, da wieder, was Sie erwähnt hatten. Wir haben einerseits, es ist was sehr Primitives. Mhm. Zweitens, wie beim Handball, ich führe den Ball mit der Hand, kann ihn auch mit dem Fuß führen, aber das ist dann wirklich Glücksspiel. Aber sobald ich ihn aus der Hand gebe und quasi in den Dialog mit meinem Mitspieler trete, ist es total unsicher, ob der Ball richtig ankommt, richtig gefangen wird, etc. etc. Und es gibt ja auch historische Verflechtungen mit dem Fußball zuhauf. Also die Gründungsgeschichte ist ja eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und
das ist genau die gleiche Vorgeschichte.
Ja, bis halt in einer feinen Missachtung der Regeln.
Getrennt dann, ja.
Genau. Mhm. Und ja, genau. Also meine Frage ist quasi dann möglicherweise, wie sich dann Ihre Sicht auf Fußball vielleicht in diesem Fall auch auf Rugby als eine Sportart, die ja vielleicht sogar noch mehr von Misslingen geprägt ist als Fußball, übertragen lässt. Falls das überhaupt interessant wäre oder ob das vielleicht eine eigene Philosophie vielleicht bedeuten würde.
Ich glaube nicht, dass es der Faktor Zufall beim Rugby größer ist. Ich glaube, das ist beim Fußball größer, weil beim Rugby man ja den Ball, also das Ei besser gesagt, das ist eben kein Ball, der gespielt wird wie der Fußball. Der wird ja meistens flach gespielt oder in Bogen und so weiter. Aber mit dem Fuß gespielt und im Rugby ja meistens geworfen, kann natürlich auch geschossen werden, je nachdem in welcher Situation man ist. Also es ist so eine Mischform, die Rugby entwickelt hat. Das ist sehr, sehr interessant und es ist ein sehr harter Sport und es ist vor allen Dingen viel fairer als Fußball. Ja. Das wird immer wieder erwähnt, zu Recht. Das ist zwar ein ganz rauer und brutaler Sport, aber die Leute sind viel besser, also viel fairer im Umgang miteinander und akzeptieren das Schiedsrichtervotum viel, viel klarer, als die Fußballer das machen.
Ja, nicht nur das Schiedsrichtervotum, es ist, also meine Erfahrung damit ist, dass man, wenn man sich innerhalb des Spiels dermaßen Zunder gibt, dann muss man sich darauf verlassen können, dass man sich danach die Hand gibt. Ja. Also das ist auch so ein unausgesprochenes Gentleman's Agreement, was da dann irgendwie getroffen wird, denke ich.
Ja. Also es gibt ja diesen alten Spruch, Fußball ist ein Sport von, es ist ein Sport für Gentlemen, gespielt von Rabauken, und Rugby ist ein Sport für Rabauken, gespielt von Gentlemen. Also das ist, finde ich, eine ganz gute Beschreibung des Kontrastes. Also was mich aber jetzt interessiert hat am Fußball, ich bin aber nicht so ein Kenner von Rugby, muss ich einfach sagen. Wir haben auch in Deutschland ja keine sehr entfaltete Rugby-Kultur. Ich habe mir das immer mal angeguckt, ganz gerne. Ich war viel in Frankreich im Südwesten, da wird guter Rugby gespielt und das war schon sehr, sehr spannend, auch gute Rugby-Spiele zu sehen, ganz klar. Genau wie American-Football-Spiele, wenn man USA ist, wird man ja auch mitgerissen. Aber was dem Fußball eben so auszeichnet, ist, dass man nur wirklich den Ball überhaupt niemals in die Hand nehmen darf. Und diese Ausschließlichkeit, das liegt natürlich auch dann, mein Fokus wurde deswegen auch besonders geschärft, weil ich mich so viel mit der Rolle der Hand für die Evolution der Sprache beschäftigt hatte. Und ausgerechnet, das wird hier nicht zugelassen. Aber es hat eben dann indirekt eben doch eine Bedeutung durch die Gebrauchsweise, wenn man von Wittgenstein herkommt, dass da Sprachspiele allerdings nur mit dem Fuß, im Wesentlichen mit dem Fuß gespielt werden. Aber Rugby ist natürlich schon wegen der gemeinsamen Quelle. Die haben ja lange Zeit einen gemeinsamen Stamm gehabt, aus dem sich dann irgendwann als eine Regelkonferenz stattgefunden hat, glaube irgendwann 1880er Jahre, Anfang der 80er Jahre, haben sie sich auseinanderentwickelt. Aber Fußball ist in der Hinsicht die konsequentere Variante. Also aus meiner Sicht, für das, was mich interessiert, natürlich so.
Danke sehr.
Genau, Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, Fußball sei ausschließlich mit dem Fuß zu spielen. Das stimmt ja nicht. Es gibt ja in beiden Mannschaften einen Torhüter, der sich ja allein durch das Trikot von den anderen Spielern abhebt. Ja. Er trägt in der Regel die Nummer 1, auch metaphorisch der Vordere, also eigentlich der wichtigste Spieler jeder Mannschaft, der ja auch die Hand benutzen darf. Was sagen Sie zur Rolle des Torwarts?
Ja, die ist ja eine ganz eigentümliche Rolle. Sie haben natürlich völlig recht, wenn Sie auf sowas hinweisen. Ich habe das ja nur zugespitzt mit dem Handgebrauch. Torwart darf aber nur Hand machen in einem ganz bestimmten Areal und nirgendwo anders. Der wird sozusagen eingesperrt. Und der Torwart war eigentlich traditionell im Fußball jetzt nicht der Mitspieler. Das hat sich ja erst neuerdings verändert. Aber er ist Mitspieler, indem er mit dem Fuß spielt. Das ist ja auch interessant. Also Manuel Neuer hat damit angefangen bei der letzten WM und hat quasi als Feldspieler agiert und gezeigt, dass ein Torwart eben auch nahezu an der Mittellinie schon sein Areal beginnen lässt, aber nicht mit der Hand. Das ist das Problem. Im Prinzip ist sein Reich der Bereich 5 Meter Raum, vielleicht noch drumherum, und viel, viel mehr macht er ja nicht mit der Hand. Also das ist eine ganz besondere Rolle, die ist auch sehr spannend, weil ja wiederum der Torwart der Hüter dieses Tors ist, wenn man so will, der Hüter des Hauses. Der hat eine besondere Rolle, ist aber eben kein Mitspieler im Feld. Also insofern hat er eine besondere andere Rolle. Und dann kann man sich überlegen, warum gibt es, jetzt können wir weitermachen, warum gibt es diese weiten großen Tore? Was bedeuten diese Tore mit den Netzen da drin? Ja, das sind ja auch sehr merkwürdige Konstruktionen, muss man sagen. Groß wie ein Scheunentor. Was können wir da für Fantasien spielen lassen? Und ich denke, da kann man eine ganze Menge auch aus dem machen, was passiert, wenn ein Tor geschossen worden ist und dem Tohuwabohu, was denn stattfindet und ähnliches. Das sind ja im Grunde genommen orgiastische Momente, die da los sind. Da haben wir jetzt noch mal die Quelle für eine ganz andere Thematik, aber die auch relativ primitiv ist. Ne? Aber Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, die Torwarte, das ist nochmal ein neues Thema. Das ist vollkommen richtig.
Ich denke, wir beenden hier vielleicht den offiziellen Teil des Tomasus-Clubs, des Gesprächs hier oben. Es kann hier unten gleich noch weitergehen. Die Bar ist gerade noch geöffnet für letzte Bestellungen. Bitte?
Frau Richter wollte noch fragen.
Magst du eine Frage?
Ich wollte auch nach dem
Dann nehmen wir diese Frage.
Ich wollte auch nach dem Torwart fragen, weil ich den auch für ganz wichtig halte und generell auch also die Füße jetzt nicht. Ja, die sind wichtig. Man muss schießen mit den Füßen, aber insgesamt ist das ja ein sehr ganz körperlicher Sport, der seine Eleganz dann irgendwie auch durch die Bewegung des gesamten Körpers bekommt. Und was ich auch immer noch, ich habe zufällig am Samstag dieses Spiel auch gesehen von RB. Ich musste es quasi mit meinem Bruder, der großer Fan ist, und ausgerechnet da verlieren die so hoch. Da dachte ich, das liegt vielleicht an mir, weil ich zugucke. Aber ich habe einen kleinen, wie soll ich denn sagen, also das Misslingen. Sie haben ja sehr viel vom Misslingen auch gesprochen. Das ist ja ein sehr, sage ich mal, zielorientiertes Zuschauen vom Fußball. Eigentlich lebt das Spiel ja aber sehr schön auch von der von dem Miteinander, ja, von dem Miteinander, was ja eben auch das Schöne ist. Selbst wenn dann nicht jeder Torschuss gelingt, aber das Miteinander, das Kombinieren, das sich absprechen, das Strategien entwickeln, das finde ich, geht leider auch immer mehr ein bisschen verloren, wenn durch solche hohen Prämien, ich will jetzt nicht die Wirtschaft noch mit reinbringen, aber dann eben so, sage ich mal, auf den Einzelnen fixiert wird. Aber eigentlich ist es ja eben ein Mannschaftsspiel und da wäre eben auch nochmal, glaube ich, interessant zu fragen, wie sich das verändert hat. Sie haben das vorhin geschildert, dass man an der Veränderung von Foulspiel zum Beispiel auch gesellschaftliche Veränderungen sehen kann. Ich denke, das kann man genauso an der Art und Weise des Miteinanders und des Strategieentwickelns und so weiter machen. Und da habe ich ein großes Unbehagen, wenn immer mehr sozusagen das Setzen auf einzelne Spieler mit großen Summen dann, sage ich mal, das auch ein bisschen rausnimmt und zu sehr fixiert auf den Einzelnen, weil es ist ein Mannschaftsspiel und ist aber, jetzt keine Frage.
Sie haben auch völlig recht mit dem ganzen, den Hinweisen, die Sie gegeben haben, des Mannschaftsspiels und so weiter. Wir haben das jetzt ein bisschen arg zugespitzt auf Fuß und auf Fehler machen und misslingen und so weiter. Eigentlich war diese Sache mit dem Sprachspiel bedeutet ja, es gelingt ja ganz viel. Es gelingt ja viel miteinander. Und dann sind wir bei dem, was Sie jetzt eben gesagt haben, dass es ein Zusammenspiel gibt. Und da bin ich nicht so pessimistisch wie Sie. Ich würde das mal differenzieren. Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, da sind viel zu hohe Summen im Spiel. Da sind Spieler oder Player, sagt man ja heutzutage, aufgetaucht wie Katar, russische Oligarchen, amerikanische Milliardäre, die plötzlich irgendwie das Geld, was sie natürlich nie verdient haben, sondern was sie irgendwo eingesackt haben durch irgendwelche Konstellationen, in den Fußball ausschütten wie ein Füllhorn. Und damit also sämtliche Sitten mittelfristig, vielleicht sogar langfristig verderben. Ich halte das für eine ganz, ganz schlimme Entwicklung. Und die Leute werden ja nicht glücklich. Man liest ja dauernd über Neymar, der ist unglücklich in Paris und wird kiebig und will eine Starrolle haben. Aber der kann ja keine Starrolle haben, wenn er nicht auf dem Feld der Allerbeste ist und derjenige, der es richtet. Das tut er aber nicht. Das heißt, da kann man an diesem Beispiel schon sehen, dass wir zwei Diskurse haben. Einmal das, was wirklich auf dem Feld passiert. Das ist ja kein Diskurs, aber das ist jetzt das wahre Spiel sozusagen. Und auf der anderen Seite, was wir auf den Sportseiten lesen. Sportreporter sind immer ganz wild drauf, irgendwelche Rekorde zu melden, auch wenn es nur finanzielle Rekorde sind. Und dadurch wird das alles völlig verzerrt, weil natürlich ist das ein Mannschaftssport. Und wir wissen ja alle, dass ein sehr guter Spieler auf seine Mitspieler angewiesen ist. Es kann nicht einer von sich aus einfach Tore schießen. Auch Messi braucht die Leute, die hinterher den Fuß hinhalten, wenn er die ganze Abwehrmannschaft schwindelig gespielt hat. Also die brauchen ihre Nebenspieler. Also was jetzt die Qualität des Spiels angeht, bin ich eben nicht pessimistisch. Ich finde, es hat noch nie den Fußball in dieser hohen Qualität des Miteinanderspielens gegeben. Die Kombinationen, die traumhaft sind, Ballbesitz, was weiß ich, 64, 68, 70%, Tiki-Taka, was weiß ich, alle möglichen Dinge, wo der Ball einfach flutscht. Auch die deutsche Nationalmannschaft hat ja ein traumhaftes Zusammenspiel. Muss man nicht nur um das 7-1 gegen Brasilien erinnern. Auch andere Spiele, da kann man sehen, die verstehen sich blind, die haben eine Ballbehandlung und können miteinander umgehen und haben Verständnis füreinander. Für den freien Raum, für den freien Mann und was weiß ich. Das ist schon sehr, sehr hoch entwickelt. Das liegt natürlich schon daran, dass die nur Fußball spielen können jetzt und auch reich werden und motiviert werden. Das ist schon wahr, aber natürlich ist irgendwo auch eine Grenze. Man kann natürlich solche Wahnsinnssummen auch überhaupt nicht verwenden. Geht ja gar nicht.
Wir machen jetzt einen kleinen Schnitt, wie schon angekündigt, und ich die lade nochmal ein für den Januar, wo Ute Frevert ihr neues Buch über Demütigung hier zur Diskussion stellen wird. Jetzt aber danken wir erstmal unserem Gast von heute Abend, Gunter Gebauer. Thank you.